Ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen von der Gemeinde in Burgstädt und ich grüße euch diesmal auch aus den Gemeinden in Polen. Ja, also ich bin vorletzte Woche in Polen gewesen, habe dort einige Gemeinden besucht. Vielleicht kennen von der Seminarwoche in Leipzig einige den Bruder Jurek Karzewek. Ja, er hatte mich vor einigen Jahren mal eingeladen. Und so hatte ich eine Exkursion nach Polen, habe dort viele schöne, ermutigende Erlebnisse gehabt mit Gemeinden in Polen. Ja, die Brüdergemeinden in Polen sind etwas anders gestrickt, auch etwas anders strukturiert als hier, auch von ihrer Geschichte her etwas anders. Ja, sind auch viel weniger, sind weniger als bei uns in Deutschland. Aber ich habe in den Abendstunden, in den Versammlungen viele schöne, ermutigende Erlebnisse gehabt. Insgesamt merkt man, dass Polen eigentlich mit ähnlichen Situationen zu tun hat wie wir hier. Wirtschaftlich läuft es gut, aber jeder ist auch eingespannt und oft sind dann irgendwo wenig Kräfte da. Ja, also eine ähnliche Situation, wie wir sie hier in Deutschland auch kennen. Ja, für heute. Ich möchte gerne, die Kinder sind mit dabei und ich möchte gerne weiter eine Geschichte aus dem Matthäusevangelium mit euch besprechen und bedenken. Ja, wir haben eben von Klaus gehört, das Auto hat, ich sag mal, 350.000 Kilometer gehalten. Und als Familienvater weiß ich ganz ähnlich wie ihr, Auto ist immer ein großes Thema und wenn das Ding gut fährt und über viele Jahre gut fährt, ja, also das ist auch ein Wunder. Na, und wenn man sagt, oder wenn man so bei den Wundergeschichten aus der Zeit der Bibel ist, dann erlebt man oder denkt man manchmal, ja, so die ganz großen Wunder habe ich in den letzten Jahren nicht erlebt. Und dann merkt man an so einer Geschichte doch, das haben wir auch erlebt, dass manchmal Dinge sehr lange gehalten haben, länger als woanders. Und wir haben gesagt, danke Herr, dass der Kühlschrank so lang ging, danke, dass das Auto so viele Jahre lief, da hast du uns auch geholfen. Ja. Also heute wieder eine Geschichte von Jesus. Der Herr ist unterwegs am See Genezareth. Und jetzt noch mal sehen, ich habe ein paar Fotos hier. Ja, am See Genezareth in dieser Gegend ist er unterwegs. Es ist noch ziemlich am Anfang seiner Wirksamkeit. Ja, hier sieht man ein paar Bäume und hier so ein bisschen im Dunst den See Genezareth umgeben von Hügeln. Ja, eine trockene Landschaft, dort oben nicht ganz trocken, doch ziemlich grün. Das Leben in Galiläa, also in dieser Gegend am See Genezareth, war auch, sagen wir mal, relativ wohlhabend. Das war keine ganz arme Gegend, ja, so sah es aus. Und Jesus war oft in Kapernaum, ja, eine Stadt oder ein Dorf, ein Fischerdorf, das lag am See Genezareth, so im nördlichen Teil am Ufer, da lag Kapernaum. Hier hat sich der Herr oft aufgehalten. Aus diesem Ort kamen auch einige Jünger. Ja, es heißt einmal vom Herrn, er wohnte in Kapernaum, also in Nazareth aufgewachsen und dann längere Zeit sich in Kapernaum aufgehalten. Ja, der Ort Kapernaum ist heute ein Museumsort, also man kann hingehen. Ja, es wohnen keine Leute mehr dort. Ja, und hier sieht man vom See aus schön einen Blick, also grün und auch so braun, welk, also ein sehr trockenes Klima. Aber wenn wir die letzten beiden Sommer bedenken, die wir hier in Deutschland hatten, ich glaube, dann verschiebt sich auch bei uns in Deutschland das Leben und auch die Vegetation so in diese Richtung hier. Ja, also ich habe auch gemerkt, durch die warmen Tage, durch die warmen Nächte verändert sich auch die Kultur. Das Leben findet stärker draußen statt. Ja, womöglich haben wir in ein paar Jahren Klima wie zu biblischen Zeiten. Oder auch nicht. Also ich halte da nichts von Spekulationen. Ja, in Kapernaum sieht man hier noch die Reste einer Synagoge. Ja, Vom Herrn heißt es, er war oft in den Synagogen, er predigte dort, hatte Gespräche dort, heilte Leute. Hier sieht man die Reste einer Synagoge eben in diesem Museumsort Kapernaum, ja. Und manche Leute nehmen sogar an, man kann hier die Ruinen von dem Haus ausmachen, in dem Petrus gelebt hat. Ja, das wird auch der Ort des Geschehens heute sein. Also manche meinen hier, diese Mauerwerksreste, die man ausgegraben hat, das sei das Haus gewesen, aus dem Petrus kommt. Da oben drüber hat man dann eine katholische Kirche gebaut, die steht sozusagen wie auf Stelzen. Und da kann man von oben durch ein Glasfenster runterschauen auf diese Mauerreste. Ja, natürlich, ne, eine katholische Kirche, die sich stark auf Petrus zurückführt und ihr ganzes Papsttum auf Petrus aufbaut, die ist natürlich besonders glücklich, wenn sie meinen kann, hier ist Petrus, hier hat Petrus gelebt. Also, ob dem so war, ich weiß es nicht, ich halte mich hier raus, aber es ändert sich nichts. Man sieht hier Mauerwerksreste. Man merkt, wie das Leben damals ausgesehen hat. Kleine Häuser, Häuser dicht beieinander, einfach aus Stein gebaut. Alles wenig Schmuck. Das Leben war einfach. Es war viel karger als heute. Ja, und wir können praktisch sagen, von der Bibel her, die Berichte, die wir in der Bibel haben, die haben im wirklichen Leben stattgefunden, die hat es gegeben. Ja, also die Bibel berichtet aus dem wirklichen Leben, man kann die Orte ausmachen, wenn man nun auch nicht mit Sicherheit sagen kann, ob das nun wirklich das Haus von Petrus war. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Und ich möchte nun die Geschichte vorlesen, um die es heute geht, Matthäus Evangelium Kapitel 8, und wir lesen von Vers 14 bis 17, also heute ein eher kurzer Text. Matthäus 8, die Verse 14 bis 17. Also es geht um das Haus des Petrus, und da steht: Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an, und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit seinem Wort, und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Also der Herr kommt in das Haus von Petrus. Petrus hat einen Bruder, den Andreas. Wenn wir die Parallelberichte lesen, waren wahrscheinlich auch Andreas mit dabei und auch noch ein weiteres Paar von Brüdern, nämlich Jakobus und Johannes. Diese vier, also zwei Brüderpaare, die kamen eben aus Kapernaum und waren jetzt wieder mal zu Hause. Ich denke, das Leben für die Jünger war schwierig. Ja, wir müssen uns vorstellen, das waren vermutlich junge Männer, Familienväter. Und jetzt waren die mit Jesus unterwegs, die waren also weg von zu Hause. Wir kennen die Problematik, wie das ist, wenn jemand auswärts arbeitet, ja, und der Familienvater Sonntagabend ins Auto steigt und wegfährt und Freitagabend hoffentlich wiederkommt. Das könnte hier so ein bisschen ähnlich gewesen sein. Ja, also die Jünger waren mit Jesus unterwegs, und das gibt ein wenig Einblick in die Arbeitsweise. Dann kam man eben mal wieder nach Hause, und Petrus und Andreas und auch Jakobus und Johannes konnten wieder mal bei ihren Familien sein. Ja, ich kann mir vorstellen, der Herr hat eben auch manchmal die Jünger nach Hause geschickt, geht erstmal für eine Woche nach Hause und dann treffen wir uns dort und dort wieder. Und so kommen sie in das Haus des Petrus. Und wahrscheinlich war das eben auch eine Großfamilie. Ja, die Schwiegermutter lebte mit im Haus. Also die Frau von Petrus nehmen wir an. Die Schwiegermutter, vielleicht noch andere Geschwister, andere Leute. Also vielleicht eine Großfamilie gewesen. Und dann mussten die mit die Arbeit von Petrus übernehmen, der mit Jesus unterwegs war. Also für alle keine einfache Situation. Ja, und nun sind sie wieder mal zu Hause. Ja, und die Schwiegermutter liegt krank danieder. Bei Markus heißt es, sie sagen das Jesus. Also die Familie hat es gar nicht gleich verraten, hat gesagt, Jesus, komm mal her, Schwiegermutter ist krank. Sondern die kamen und der Herr war im Haus. Und dann irgendwann sagt jemand, die Schwiegermutter, die liegt krank da drüben. Na, war wahrscheinlich gar nicht jetzt so offensichtlich. Ich habe mir sagen lassen, ihr bewegt das Thema Werte für eure Gemeinde, authentisch leben. Das hat etwas damit zu tun. Ja, da kriege ich Besuch, aber jemand in der Familie ist krank. Kann man unterschiedlich damit umgehen. Manchmal gibt es das Anliegen, Krankheit zu verbergen. Sagen wir niemanden. Es kann Gründe dafür geben. Ja. Aber hier sagen sie Jesus eben, er ist krank. Auch wenn man selber wo eingeladen ist zu Besuch, kann man ganz plötzlich erleben, da ist jemand krank in dem Haus. Was machst du denn jetzt? Verschwindest du jetzt ganz schnell wieder? Also krank sein, das gehört eben auch zum Leben. Das ist mit da, das begegnet uns. Und manchmal kann das ganz peinlich werden, ja, vor allem, wenn man kleine Kinder hat, Sonntagnachmittag Besuch eingeladen und an der Kaffeetafel, dann wundert man sich, eins der Kinder wird so ganz still und isst nicht richtig und dann fragt, ist was mit dir? Mir ist schlecht, kommt so ganz kleinlaut raus und während das Kind sagt, mir ist schlecht, übergibt es sich auch schon auf die Kaffeetafel und die Gäste sind mit da. Also kann alles passieren. Ja, und da sind alle gefordert. Die Familie, die die Situation handeln muss. Und wenn du als Gast da mit am Tisch sitzt, musst du auch irgendwie damit umgehen. Ja, und das gehört eben auch dazu, authentisch leben. Ja, da ist eben auch mal jemand krank. Und das Schöne, der Herr Jesus, der nimmt sich Zeit für die Kranken. Der macht keinen Bogen um die Kranken rum. Wir haben hier drei Geschichten, wo es um kranke Leute geht, die alle in einer Reihe hintereinander weg erzählt werden. Ja, das erste, da war ein Aussätziger, den man eigentlich gar nicht angefasst hat und Jesus geht hin und fasst den an und macht ihn gesund. Das zweite, da war der Diener von einem Hauptmann da, vermutlich ein heidnischer Mann. Also der Hauptmann bestimmt und der Diener vielleicht auch. Ja, und Jesus aus der Entfernung sagt ein Wort und der Mann wird gesund. Und hier eine Frau in einem Haushalt. Und der Herr fasst die an und macht sie gesund. Also dreimal eine Person oder drei Personen, die in der damaligen Gesellschaft keine so furchtbar große Rolle gespielt haben. Ja, aber Jesus geht hin, der Herr hilft, er macht sie gesund. Fieberkrank. Ja, da sind die Kinder heute mit da. Jetzt frag ich mal die Kinder. Wenn jemand Fieber hat, was macht man denn da? Gibt's da irgendwas, was man macht? Fällt den Kindern was ein? Ah, wir merken, wir sind alle so gesund. Keiner hat mehr Fieber heutzutage. Na los, was geht los, wenn Fieber ist? Ausruhen, Ruhe bewahren. Das ist wichtig. Jawohl, ausruhen. Was gibt's noch? Ach, ihr seid ganz schüchtern, ne? Hier lacht jemand, der weiß, was da alles kommt, ne? Ja, also, wir haben da so unsere Hausmittel. Fieberzäpfchen, ja. Also, die Mutter hat immer ihre Apotheke parat. Fieberzäpfchen, Fiebersaft, ja. Wadenwickel muss auch mit der Temperatur ein bisschen stimmen. Nicht eiskalt kühlen, habe ich mir sagen lassen. wir haben heute unsere Hausmittel, ja, die Mütter wissen Bescheid, die Mutter greift dem Kind an die Stirn und weiß sofort, oh, Fieber, oder greift an die Stirn, nee, kein Fieber. Fieber ist eigentlich gar nicht die eigentliche Krankheit. Fieber sagt an, der Körper kämpft mit irgendetwas. Die Krankheit liegt eigentlich woanders. Ja. Die Leute haben auch ihre Hausmittel gehabt. Aber hier war eine Situation, da war man mit den Hausmitteln am Ende. Das gibt's heute auch in der Weise, wenn es mal richtig heftig kommt, wird ein Fieberkrampf draus. Und ein Kind kann ohnmächtig werden und dann ist die schnelle medizinische Hilfe angesagt. Also in vielen Fällen wird wieder Fieberzäpfchen ruhig stellen, erledigt sich wieder von selbst fast. Aber das kann auch richtig ernst werden und hier haben wir eine ernste Situation gehabt. Sie lag mit Fieber da nieder, also das war nichts mal so leicht erhöhte Temperatur. Die Mittel der Hausapotheke waren erschöpft. Ja. Und die Not war groß, ein Haushalt ohnehin schon geschwächt, Petrus war nicht da. Jedenfalls der Herr, so heißt es von ihm, er fasste ihre Hand an, das Fieber verließ sie. Schön. Ja. Wir kennen solche Situationen, die Eltern stehen am Bett ihres kranken Kindes, das Fieber will nicht runtergehen, man hat alles probiert, es zieht sich schon ein paar Tage hin, es ist Abend, das Kind fiebert, rufen wir den Arzt, bringen wir es auch gleich selber in die Notaufnahme. Was machen wir? Nein, die Eltern stehen am Krankenbett und sie beten für das Kind. Und dann zwingen sie sich zur Ruhe. Wir machen gar nichts. Wir warten ab erstmal noch. Sie gehen ins Bett und irgendwie schlafen sie ein früh. Es ist noch gar nicht morgen. Die Mutter wacht auf, schaut an das Bett, fasst dem Kind an die Stirn. Das Kind schläft ganz ruhig, das Fieber weg. Oh. Wie kann man da aufatmen, ja? Wie kann man da aufatmen? Und das sind so Situationen, wo manch einer auch erlebt hat, der Herr hat geholfen. Wir haben erstmal gar nichts gemacht. Wir haben gebetet, abgewartet und der Herr hat geholfen. Oh, vielen Dank. Ja, und so sicher noch etwas drastischer dürfte die Situation hier gewesen sein. Aufgeatmet, ja, die Schwiegermutter in einem Nu ist wieder gesund. Der Herr hat sie gesund gemacht. Er kann das. Er ist der Sohn Gottes. Er hat ein Wunder getan. Ja. Und es geht weiter. Es steht so da. Und wir merken diese Geschichte. Sie macht uns Mut zum Gebet. Auch in Krankheitsnot kann man zum Herrn beten. Der Apostel Jakobus, der schreibt einmal, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten und sie sollen über ihm beten und ihn mit Öl salben und das Gebet wird den Kranken aufrichten. Die Bibel formuliert an solchen Stellen oft weit, das Gebet wird den Kranken aufrichten. Da steht nicht da, da wird sofort gesund werden. Kann klappen, kann aber auch sein, nicht. Kann aber auch sein, das Gebet wird den Kranken zur Ruhe führen. Manchmal steht ja ein Kranker in der Situation da, dass er gar nicht weiß, was er machen soll. Muss ich morgen zum Arzt gehen? Warte ich noch? Gehe ich zu meinem Hausarzt? Gehe ich woanders hin? Manchmal steht man ja vor einer Menge kritischen Entscheidungen. Lasse ich mich operieren? Lasse ich mich nicht operieren? Ja. Und das sind so kleine Dinge, oder so Zwischenschritte, auf die es oft ankommt, wo man erlebt, der Herr hat geholfen, der Herr hat Klarheit geschenkt, das mache ich morgen. Ja, auch darum kann es manchmal gehen. Es ist eine Geschichte, sie macht uns Mut zum Gebet und sie zeigt, der Herr macht keinen Bogen um Einsame, um Kranke, macht keinen Bogen um schwierige Menschen. Und dann einen schönen zweiten Satz. Man möchte die Frau am liebsten bremsen, ja, es heißt, und sie stand auf und diente ihm. Sie diente ihm. Also der Herr kam mit 4 Männern. Kann man sagen, 5 Männer, vielleicht alle so um die 30, standen plötzlich in dem Haus drin. Ja, man kann sich vorstellen, ja, was wollen die, wenn 5 Mann kommen, 30 Jahre alt, also schlussfolgere ich mal, nehme ich mal an, was wollen die? Natürlich was zu essen. Junge Männer, die haben immer Hunger. So, jetzt stehen fünf da. Und wenn es heißt, und sie diente ihm, kann man sich vorstellen, also ich wage diese Schlussfolgerung, natürlich, die trägt was zu essen auf. Man möchte die Frau bremsen und sagen, du bist gerade gesund geworden, bleib mal sitzen, mach mal langsam. Ja, aber hier erleben wir auch die Wirklichkeit, ne, des Lebens. Was will so eine Frau, die vielleicht mit ihrer Tochter zusammen den Fischereibetrieb führen muss? Ja, die ist gewohnt, was zu machen. Ja, jetzt stehen die hier, jetzt müssen wir was zu essen machen und ich bin gerade gesund geworden. Hurra, das passt. Jetzt legen wir los. Aber dieser Satz, sie diente ihm, der sagt noch mehr. An späterer Stelle heißt es einmal, oder im Lukas-Evangelium Kapitel 8 heißt es einmal, schreibt Lukas von einigen Frauen, die mit Jesus und seinen Jüngern unterwegs waren, also mit unterwegs waren, also irgendwie im Schlepp des Herrn sich bewegt haben, ja, und von ihnen heißt es, sie dienten ihnen mit ihrer Habe. Ja, also sie diente ihm. Sie macht was zu essen, ist jetzt meine Vermutung. Das ist nur ein erster Gedanke. Eigentlich geht es um mehr. Sie glaubte an den Herrn. Ja, sie trat in die Nachfolge. Sie hielt sich zum Herrn. Sie gehörte zum Herrn. Ja, also der Herr hat mich gesund gemacht. Super. Und jetzt gehöre ich zum Herrn. Ich glaube diesem Mann, der kann das. Der ist wirklich der Sohn Gottes. Ja, ihm glaube ich, ihm bin ich gehorsam. Ja, vielleicht so ähnlich wie ein junger Mann, 19 Jahre, mitten in der Ausbildung. Ja, hat immer einen schwierigen Arbeitsweg zurückzulegen, muss umsteigen mit Bus und Bahn, jeden Früh ein langer Weg und abends wieder zurück. Ja, und das Geld hat für ihn gereicht bis zum Führerschein, den hat er geschafft, aber es reicht nicht mehr fürs Auto. Aber er hat eine Tante, die ihm wohlgesonnen ist und die kauft ihm ein Auto. Och, ist er glücklich, ja. Und er freut sich über seine Tante. Meine Tante, die ist die Größte. Die hat mir das Auto gekauft und ich komme jetzt viel bequemer zur Arbeit. Ich hätte jetzt nicht das Geld gehabt, aber meine Tante, die hat mir das bezahlt. Super. Ja, und dann denkt er immer an seine Tante und dank seiner Tante hat ein gutes Verhältnis zu ihr, ja, und hilft ihr an mancher Stelle auch, ja. So ungefähr könnte das hier gewesen sein, ja. Der Herr hat mich gesund gemacht. Super. Ich kann wieder für die Familie da sein. Und ich danke ihm und ich diene ihm und ich habe verstanden, der ist der Größte, den es je irgendwo gegeben hat. Ja. Und der Herr führt seine Wunder auch aus, ohne viel Redens zu machen. Matthäus beschreibt das so ganz einfach, er fasst sie bei der Hand und sie wurde gesund. Kein Auflauf, keine Show, ganz einfach. Auch davon lernen wir etwas, ja. Es ist einfach gut, wenn wir unsere Dienste, die wir tun, einem Kranken, einem Schwachen, hier in der Gemeinde, wo auch immer, wenn wir die immer auch tun, ohne viel Auflauf, ohne viel Redens drum zu machen. Ja, in Einfachheit, in Klarheit machen wir unsere Aufgaben, ohne viel auf Sensation auszusein. Ja, und es ist auch gut, wenn wir unsere frommen Taten nicht vor uns hertragen und allen alles erzählen müssen, was wir irgendwo gemacht haben. Beim Herrn ging das ganz still ab. Matthäus beschreibt diese Situation mit ganz wenigen Worten. Wir wüssten eigentlich manchmal gerne etwas mehr über diese Geschichten, die uns nur so ganz, ganz knapp erzählt sind. Es ist Abend geworden. Eine Kultur, eine Umgebung mit heißem Wetter. Ja, mittags ist erstmal Pause angesagt. Abends ist das Tagewerk geschafft. Abends geht die Sonne runter. Abends gehen die Temperaturen nach unten. Jetzt endlich kann man noch mal etwas anpacken. Und wir lesen es ab Vers 16. Ja, als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle Leidenden. Abends bringen sie die Leute zu ihm. Die Geschichten, die uns hier berichtet worden sind, haben in der Umgebung natürlich die Runde gemacht. Und so kommt man abends und bringt Kranke und Leute, die mit Dämonen besessen sind. Und hier wieder die Betonung auf das Wort. Der Herr trieb die Dämonen aus mit seinem Wort. Also das Wort des Herrn hat Gewicht. Ja, und das Wort des Herrn finden wir in der Bibel geschrieben. Ja, und das Wort des Herrn muss eben auch hineingetragen werden in die verschiedenen Lebenssituationen. Das hat Kraft, das hat Bedeutung. Ja, und er treibt die Dämonen aus mit seinem Wort. Ja, und dann heißt es, er heilt alle Leidenden, die man zu ihm bringt. Da gibt's auf der einen Seite die Geschichte, da geht es um einen Menschen, eine Frau, die krank ist. Und dann abends auch die Situation, wo man viele bringt, ja, da geht es um viele Leute. Wie in der Gemeinde auch, ja, das eine Mal besucht man einen verwitweten, trauernden, alleinstehenden Menschen, da ist man für den einen da. Ja, und dann gibt's auch den Sonntag, da ist die ganze Gemeinde zusammen, man hat mit vielen Leuten zu tun und es gibt Frage hier, Frage da, Gespräch hier und Gespräch da. Also einmal geht's um den Einzelnen, dann auch die Situation, da werden viele zu ihm gebracht. Ja, also die Arbeit hat immer ganz verschiedene Dimensionen. Ja, und der Herr macht sie gesund. Also er hat praktisch unerschöpflich Kraft. Er kann alle heilen. Und wenn man fragt, warum diese Geschichten, worum geht es? Nun, es geht um das Leid der Kranken. Der Herr nimmt Anteil an dem Leid, das ein kranker Mensch hat, das kranke Menschen haben, das Familien mit Kranken haben. Und es wird noch mehr deutlich, indem der Herr Kranke heilt, zeigt er, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes. Ja, und die Mutter, die Schwiegermutter von Petrus, die hat nicht nur Dankeschön gesagt, sondern sie diente ihm, sie trat in seine Nachfolge. Ja, also er hat mir nicht nur einen Gefallen getan, ja, sondern er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias. Das heißt letztlich, er ist wirklich Gott. Er ist der Schöpfer der Welt, der Richter der Welt, der Herr der Welt. Er ist wirklich Gott. Und damit bin ich auch schon angekommen letzten Vers, Vers 17, da heißt es, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und er selbst trug unsere Krankheiten. Fangen wir mal zunächst an, noch mal eine Frage an die Kinder. Oh, ihr seid ganz anständig, verhaltet euch ganz still. Ich weiß nicht, ob ich noch mal was von euch zu hören komme. Wenn ihr krank seid, mit Fieber im Bett liegt, wer ist da die wichtigste Person für euch? Ja. Wenn ihr krank seid und mit Fieber im Bett liegt, wer ist die wichtigste Person? Ja, okay. Man braucht jemand, der sich kümmert. Ja, in der Familie ist das dann letztlich immer die Mutter. Ja. Die Mutter nimmt Anteil, die leidet mit. Die kann immer drei Sachen nebeneinander machen, ja, die Waschmaschine füllen und gleichzeitig auch an das kranke Kind denken. Ja, also man braucht einen Menschen. Man braucht jemanden, der Anteil nimmt. Ja, es ist nicht mal gesagt, dass was die Mutter mit der Hausapotheke macht, dass es immer fachlich 100% richtig ist. Ja, aber sie ist da. Ja, sie ist da. Und so schreibt die Bibel hier, so schließt Matthäus diese Geschichte ab, damit erfüllt wird, was durch den Propheten Jesaja geschrieben steht. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Da kommt jemand und trägt mit. Da steht auch gar nicht da, der hat alle gesund gemacht. Das war hier in dieser Geschichte so. Wir wissen, woanders läuft das nicht immer so. Aber er nimmt Anteil an unserer Schwachheit, an unserer Krankheit. Er trägt mit. Ja, die Bibel ist ein Buch des Trostes. Man merkt das auch in den Psalmen, wo so viel das Leid vorkommt. Die Klage nimmt in den Psalmen einen großen Raum ein. Und wahrscheinlich wird es kaum ein menschliches Leid geben, was nicht irgendwo die Bibel, vor allen Dingen auch die Psalmen im Alten Testament, nicht irgendwo schon längst aufgegriffen und erkannt haben. Da fühle ich mich verstanden. Wir sagen es ja auch im Volksmund so, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also es gehört dazu, dass jemand Anteil nimmt an mir. Ja, und dieser eine, der Anteil nimmt an mir, das ist der Herr Jesus selber. Er nimmt sich der Schwachen und er nimmt sich der Kranken und der Leidenden und der sündigen Menschen an. Und das hat uns auch viel zu sagen, auch wenn wir als Gläubige selber in den Spuren des Gottesknechtes unterwegs sind, also in den Spuren von Jesus unterwegs sind. Ja, da gehört es eben auch dazu, dass wir uns um die Schwachen kümmern. Am Ende vom 1. Thessalonicher Brief schreibt der Apostel Paulus, nehmt euch der Schwachen an. Ja, indem sich jemand eines schwachen Menschen annimmt, drückt er aus, ich habe etwas von diesem Gottesknecht verstanden. Ja, ich mache Dinge ähnlich wie dieser Gottesknecht, wie dieser Herr Jesus vor mir. Ja, der Gottesknecht im Alten Testament ist so eine imaginäre Gestalt, bei Jesaja beschrieben, oft erwähnt. Wir lesen manchmal zur Mahlfeier, zum Beispiel aus Jesaja 53 vor. Und hier wird deutlich, wer ist das? Jesus Christus. Jesus Christus, das ist der Gottesknecht, von dem der Prophet Jesaja spricht, ja. Und der trägt unsere Krankheiten, der nimmt Anteil an dem, was uns zustößt. Und wenn wir beim Gottesknecht weiterlesen würden in Jesaja 53, wird noch mehr deutlich, der Gottesknecht trägt unsere Sünden. Er nimmt unsere Sünden weg, ja. Die Folge der Sünde ist der Tod. Eine Krankheit ist immer ein Vorbote des Todes. Ja, und letztlich auch für unsere Krankheit, der tiefste Ursprung ist die Sünde. Durch die Sünde ist der Tod und die Krankheit ins Leben gekommen. Und der Gottesknecht trägt letztlich unsere Sünden. Er nimmt unsere Sünden weg. Also hier geht es vordergründig darum, der Herr hat eine kranke Frau gesund gemacht. Und wenn man diesen Gedanken weiter denkt, in letzter Instanz geht es nicht so sehr oder geht es nicht in erster Linie um unsere körperliche Gesundheit, sondern um die Genesung von der Krankheit der Sünde. Die Genesung von der Krankheit der Sünde. Das ist das, worum es in letzter Instanz geht. Und so möchte ich zum Schluss noch aus Jesaja 53 vorlesen. Da heißt es, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld.